Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du der Allmächtige, der tot war und lebendig geworden ist, in deiner Auferstehungskraft hier unter uns bist heute Abend. Du weißt, was ein jeder braucht an Geist, Seele und Leib. Lasse ein jeder reichlich beschenkt diesen Raum verlassen und begnadigt. Dass ein jeder sagt, das war gut, das war eine Stunde in der Gegenwart Gottes. Rühre unsere Herzen an, schenk uns eine neue Begegnung mit dir. Schenk uns offene Ohren, dass wir deine Stimme hören und wir liebe bitten und verstehen zu deiner Ehre. Amen. Und nun zu unserem Text für den heutigen Abend, wie wir ihn aufgezeichnet finden im Matthäus-Evangelium, Matthäus 28, am Ende des Kapitels. Matthäus 28, von Vers 19 und 20. Darum geht hin, lehret alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Soweit. Ich möchte über dieses Wort etwas sagen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Ein wunderbares Wort. Aber nur ganz kurz etwas über das Wort, das vorhergeht. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Genau lauten die Worte so im Urtext. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet, hinein in den Namen des Vaters, hinein in den Namen des Sohnes und hinein in den Namen des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das Christentum ist keine oberflächliche Sache. Aber was haben wir daraus gemacht? Es ist fast wie ein Zirkus heute. Wenn man das richtig anschaut, was Jesus uns gesagt hat, und dass das, was er uns gesagt hat, wir den Menschen lehren sollen, ist es etwas Erstaunliches. Er befahl seinen Jüngern hinzugehen in alle Welt. Wir sollen Jünger machen von allen Völkern, indem wir sie hineintauchen, taufen in den Namen des Vaters, hinein in den Namen des Sohnes und hinein in den Namen des Heiligen Geistes. Mancher sagt, was bedeutet das denn? Ich dachte, wir taufen die Menschen nur im Namen Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Wassertaufe, das alles fertig. Interessant ist es, dass dieser Befehl nicht von einem Jünger ausgeführt worden ist. Nicht eine. Kein Petrus, kein Johannes. Wenn sie Menschen taufen, taufen sie ihn im Namen Jesu. Aber der Herr sagt, ja hier, tauft sie im Namen des dreieinigen Gottes. Damit sage ich nicht, dass ich gegen die Dreieinigkeit bin. Aber sage, wenn wir Gottes Wort genau ansehen, dann sind da Tiefen, wovon wir nicht geträumt haben. In der Bibel ist der Name eine Offenbarung des Wesens des Menschen und die Art des Menschen. Wenn es heißt, taufet sie hinein in den Namen des Vaters, dann bedeutet das in anderen Worten, hinein in das Wesen und die Art des Vaters. Und hinein, da ist der Name des Vaters, die Art und Wesen, der Charakter Gottes, wie ein Teich, wo wir die Menschen hineintaufen. Und dann hinein in das Wesen des Sohnes und hinein in das Wesen des Heiligen Geistes. Lieben Freunde, ein Mensch, der getauft ist in das Wesen Gottes hinein, welch ein Mensch muss das sein? Und wie sieht der aus, wenn das geschehen ist in seinem Leben? Der getauft ist hinein in den Heiligen Geist und in das Wesen des Sohnes. Kann man sich nicht vorstellen. Heute redet man von Christen. Sagt, das sind Christen. Sind Homosexuelle. Sind lesbisch. Sind Hure. Sind Trunkenbolde. In Geheimen sündigen sie, sind aber Christen. Christen in den Augen der Menschen, aber nicht in den Augen Gottes und nicht im Lichte des Wortes Gottes. Menschen, die sich Christen nennen, sind aber weit, weit, weit entfernt, so weit wie der Osten vom Westen ist, vom wahren Christentum. Um ein echter, wirklicher Christ zu sein, ist keine kleine Sache. Das ist der höchste Beruf, den es gibt. Das ist die höchste Stellung. Das ist das Beste, was es gibt in der Welt. Da ist man mit Gott vereint, mit dem dreieinigen Gott. Da ist man hineingetauft in sein Wesen, in sein Charakter, in seine Art. Wenn ich Sie nun frage, sind Sie getauft, dann können Sie mir sagen, ja. Einer sagte mir, ich weiß nicht. Ich war sehr klein, als ich getauft wurde. Du musst meine Gevatten, sagt man Gevatte? Paten, meine Paten fragen. Aber, nun lassen wir mal das. Und sagen, können Sie das bezeugen, dass Sie in die Art Gottes hineingetaucht sind und getauft sind? Dass Sie in die Art des Sohnes und das Wesen Gottes, das Wesen des Heiligen Geistes hineingetaucht sind? Und dass sie alles, was Gott seine Jünger befohlt haben, halten. Wenn sie ihr Leben anschauen, der Bruder Bani, der Zulu-Bruder, sagte, wenn er zurückdenkt, woher er kommt, als Heide, komm in die Tränen, wenn er daran denkt, wo er war. Und wenn er daran denkt, wo der Engländer war. Aber wie Gott ihr Leben erneut hat. Und da macht er uns ganz neu. Dann sind wir teilhaftig der göttlichen Natur. Nun, wenn Sie Ihr Leben anschauen, von morgens bis abends, ist das Wesen Jesu zu sehen in Ihrem Leben? Ist das Wesen des Heiligen Geistes zu sehen? Menschen, die Sie sehen, beginnen wir zu Hause in der Ehe, die Frau, kann die sagen, mein Mann, in dem sehe ich nur das Bild Gottes. Ich sehe das Wesen des Vaters, der seinen Sohn in dieser Welt gab, der sie so liebte. Ich sehe das Wesen Jesu Christi in ihm. Ich sehe Gott in ihm und nicht den Teufel. Vielleicht könnten viele sagen, ja, den Teufel, den sehe ich oft in seinen Augen. Oder höre ich in seinen Worten, in seinem Fluchen und in seinem Wesen. Aber Jesus hat uns befohlen, er sagt, gehe zu allen Nationen und taufe sie hinein in mein Wesen, in meine Natur hinein, in mein Charakter, in meine Art, dass man Gott in uns sieht. dass man Jesus in uns sieht und hört. Dass Menschen, wenn sie uns sehen, dass sie Gott sehen. Dass sie die Art Jesu sehen, seine Lammesart. Dass sie den Heiligen Geist sehen. Als Ananias zu Petrus kam und Petrus sagt, Ananias, hast du den Grund verkauft zu diesem Preis? Und er log und sagte, ja. Und er sagt, warum lügst du den Heiligen Geist? Du lügst nicht uns, sondern den Heiligen Geist. Und da fiel er nieder tot. Lüge ist nicht im Wesen des Heiligen Geistes. Das Wesen des Heiligen Geistes ist Wahrheit, ist Heiligkeit. Und da sollen wir hineingetauft werden. Taufe, ich bin nicht gekommen zu diskutieren, wenn hier Reformierte sind und was, Wassertaufe und was. Darüber rede ich nicht. Das griechische Wort Taufe heißt untertauchen. Die alten Germanen, wenn ihr Führer oder ihr Stammeskönig sich bekehrte, dann entschlossen sie sich sehr oft und sagten so, ihr ganzes Volk muss getauft werden. Und was haben die Germanen denn gemacht? Das waren Streite. Die haben gekämpft. Die handhabten das Schwert. Dann wurden sie gezwungen, sich taufen zu lassen. Und dann gingen sie ins Wasser hinein und hielten die rechte Hand raus. Die wurden untergetaucht, aber die rechte Hand nicht. Und wenn die Person versuchte, auch die Hand, es waren starke Männer, die Hand nicht. Da wurde gefragt, warum nicht? Da sagen sie, wir sind bereit, alles hinzugeben, aber die Hand des Schwertes, davon nehmen wir keinen Abschied. Wir streiten weiter. Wir streiten weiter. Also, die wurden nicht ganze Christen. Die wurden mit zwei Beinen und einem Arm Christ. Einen anderen Arm nicht. Nicht ganze. Wie sieht es bei uns aus? Vielleicht sind wir keine Germanen und sind nicht forciert worden, uns taufen zu lassen. Aber ist es bei uns ganze Sache? Das Christentum? Von morgens bis abends? Von unten bis oben? Unsere Augen? Unsere Redensart, Zunge? Unsere Leibe? Sind wir sozusagen ertrunken, ersoffen in das Wesen Gottes und durchdrungen von ihm? Wie Paulus sagt, ich lebe, zwar nicht ich, aber Christus. Dass es nicht mehr wir sind, sondern Christus. Sieht unser Leben so aus? Und das ist der Befehl Jesu Christi an seine Jünger, geht hin in alle Welt und tut das. Nicht nur kleidet, verkleidet die Menschen, die in Fellen und nackt herumgehen, dass die westlich gekleidet werden. Nein! Sie sollen so mit Gott verbunden sein, dass man sie nicht mehr sieht, sondern dass man Gott sieht. Dass man den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist sieht. Und wie wunderbar wäre es, wenn ein jeder unter uns solch ein Christ wäre. Wie wunderbar! Denn wäre ein jeder ein Missionar. Ob wir auf der Straße gehen, bei der Arbeit, unser Chef oder die Kunden, dann sehen sie Gott in uns. Dann kämen sie mit den Lebendigen in Kontakt. Und sagen sie, oh, sieht Gott so aus? Ist er so? Ein Mann Gottes sagte, jeder Christ sollte eine Bibel sein. Sagte, wir sind die Bibel der Welt. Die Menschen, die lesen nicht diese Bibel. Zum großen Teil verschwindet die. Aber wenn sie auch die nicht lesen und nur ihre Zeitungen lesen, dann sollten wir ein Buch Gottes sein. Es heißt ja, ihr seid ein Brief geschrieben, nicht mit Tinte, und Fehde, sondern mit dem Geiste Gottes, den Finger Gottes, hat Gott das schon schaffen können in ihrem Leben, dass sie solch ein Brief sind, dass die Menschen um sie herum, wenn sie sie sehen, dass sie Gott sehen. So sollte es sein. Und der Herr Jesus sagt, ich werde mit euch sein. Er, der Allmächtige, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Das ist das Schönste, das ist das Beste, das ist das Höchste. Als Kind und als Prediger habe ich oft nachts die Sterne angeschaut. Wenn der Himmel voller Sterne war in Afrika, im dunklen Afrika, und dann schrie mein Herz, wo bist du, der Schöpfer dieser Sterne? Und durch Jesus Christus können wir mit dem eins werden. Das ist das größte Glück, das Herrlichste, was es gibt in dieser Welt. Kann man nicht mit Geld kaufen. Gibt nichts Schöneres als die Verbindung mit dem lebendigen Gott. Aber leider geben wir nicht um. In Südafrika ist ein Mann. Sein Familienname ist Low. Von den Elitsten Südafrikas und den Höchsten. Dieser Mann, ein begabter Mann, die ganze Familie ist gut hoch ausgebildet und ginge nur mit den Höchsten um, nur mit den ersten Ministern, Präsidenten und Könige. Eines Tages kam ein alter Freund von ihm, mit dem er sich nicht getroffen hatte, über 20 Jahre, und sagte, Atti, sag mir mal, hast du auch Zeit für Gott? Da sagte er, ach, weißt du, ich bin so beschäftigt. Ich habe ein hohes Ziel und ich setze alles dran. Tag und Nacht bin ich dabei beschäftigt. Ehrlich zu sein, ich habe keine Zeit für Gott. Er schämte sich das auch nicht. Er war ehrlich und meinte es ernst. Und er sagt, wirklich, ich habe keine Zeit für Gott. Ich kann auch nicht an Gott denken. Ich bin zu sehr beschäftigt mit meinem Beruf. Hatte denn ein eine hohe Stellung, nationale Stellung in Südafrika. Heiratete dann, hatte dann eine Frau und wie ein beschäftigter Geschäftsmann sehr wenig Zeit fürs Haus und für die Frau. Immer unterwegs. Und dann eines Tages ging er zu seinem besten Freund. Er sagt, lieber Freund, weißt du, ich bin so selten zu Hause, meine Frau tut mir schon leid, die vereinsamt da. Könntest du dich nicht ihrer erbarmen? Geht mal hin und schaut, wie es ist. Besucht sie auch einmal und so weiter. Der sagte, gut, das tue ich. Das war sein bester Freund. Nach einiger Zeit hörte er, dass dieser Freund bei seiner Frau hausiert. Das Auto bleibt da stehen von abends bis morgens. Der schläft dort. Was war geschehen? Die verliebten sich. Es gibt doch blöde Sachen in dieser Welt. Wie ist solches möglich? Da verliebt sein bester Freund sich mit seiner Frau. Und er sagte nur, schau doch mal nach ihr, dass ihr nicht zu viel wird, dass sie da allein ist. Und was macht die blöde Frau? Sie geht dem Mann nach. Und als sie nach Hause kam, war das Haus leer und keine Frau mehr da. Gut, da sagte er, was? Wenn die Frau so ist, lass sie fahren. Kann sie da fahren. Und sie hat diesen Mann geheiratet und hat heute 4 Kinder von ihm. Aber nun ist der größte Spaß diese, dass jetzt vor kurzer Zeit ihr Mann sie im Stich gelassen hat. Der Pani sagt ja, was wir sehen, das werden wir ernten. Nun hat sie diesem Mann 4 Kinder geboren. Nun ist er ihr untreu geworden. Sie war ja ihrem Mann untreu. Und nun ist der zweite Mann ihr untreu. Und da sitzt sie nun mit ihren 4 kleinen Kindern. Das Elend dieser Welt hat kein Ende. Gut, lassen wir das. Ich hoffe, dass nie hier, dass unter uns kein solch ein dummer Mann ist und solch eine dumme Frau. Wenn man nicht glücklich ist mit der ersten, dann weiß ich nicht, ob man mit der zweiten glücklich wird. Sie haben ja gehört, man kann mit der ersten immer wieder heiraten. Die Ehe immer wieder erneuern. Und eigentlich sollte die Ehe wie das Christentum sein. Wenn man Christ ist, wird es immer herrlicher mit dem Herrn Jesus. Das Verhältnis wird immer schöner und besser. Und so sollte es auch in einer Ehe sein. Wenn ich zurückdenke, 25 Jahre zurück, wie ich mit meiner Frau war. Und heute kann man ja gar nicht vergleichen. Die Liebe, die Treue, dass sich einander ehren, das wird nur immer tiefer und herrlicher. Das ist, wenn Gott in der Ehe ist. Natürlich, wenn der Teufel da ist, dann wirkt es anders aus. Gut, sagte dieser Mann, wenn meine Frau denn den hat, dann genieße ich das auch das Leben. Und dann ging es von einem Hotel zum anderen. Und leider sind manche Hotels nicht nur Hotels, sondern Bordells. Schlimme Sachen, was in den Hotels geschieht. Es ist eigentlich nicht gut, in Hotels zu schlafen, wenn man alleine ist. Es sind schlimme Stellen. Und so ging er den Kreuz und quer durchs Land. Und dann vor einigen Jahren plötzlich hat er ein Gewächs. Hier am Nacken. Er ging zum Arzt. Sie prüften das nach. Und da war schlimm ein bösartiger Tumor. Krebs. Und an der Wirbelsäule ein ganz, ganz sensitiver Platz im Leibe des Menschen. Dann sagte der Arzt, ging zum Spezialisten, sagte ihm, du, Einzige ist zu operieren. Ich will dir aber sagen, dass 3 Menschen in der Welt solch eine Operation hatten. Der erste ist tot, die nächsten 2 sind vollkommen gelähmt. Du bist jetzt der 4. Was sagst du? Er sagt, ja, mit dem Tumor ist keine Zukunft. Mit der Operation könnte es ja vielleicht gelingen, vielleicht nicht. Und dann hat er die Operation von einem englischen Doktor. Die Engländer in Südafrika sind nicht sehr religiös. Die Buren sind ein religiöses Volk. Die Deutschen, die auch da sind in Südafrika, sind sehr religiös. Die Deutschen in Namibia, auch das sind Heiden. Die wollen nichts von Gott wissen. Aber so sind die Engländer in Südafrika. Die haben ihre Sundowners. Wenn die Sonne untergeht, dann müssen sie ihren Schnaps haben. Und dann von ersten geht es zum zweiten und so weiter. Es gibt auch reiche, wohlhabende Menschen. Aber sie sind ein gottloses Volk. Als Volk. Und diese Engländer operierte an diesem Mann 8,5 Stunden. Nach der Operation kam er nicht zur Besinnung. Die Mutter sagt, 4-5 Tage war er besinnungslos. In diesem besinnungslosen Zustand erlebte er etwas. Ist doch interessant, wie Gott einen Menschen am Kragen fassen kann und sich ihm offenbaren kann. erlebte er, dass es Nacht wird. Er weiß nicht, ob es Nacht war oder Tag. Aber in dem bewusstlosen Zustand war es, als ob er nachts wurde. Und in dieser Dunkelheit fiel und stieß er in eine tiefe Grube, in einen tiefen Abgrund. Das ist nun der Mann, der keine Zeit hatte für Gott, bis Gott ihm am Kragen gefasst hat. Und er sagt, Erlo, als ich in diese Grube fiel, war es, ich weiß nicht, wie die Hölle ist, aber so war es, wie die Hölle. Und dann fiel er in diesen tiefen Abgrund. Er sagt aber, denn plötzlich war es, als ob da ein Tunnel zur Seite war. Und dann ging er in diesen Tunnel. Und als er in diesen Tunnel ging, da kam seine ganze Jugendzeit, von Kindheit, von Kleins auf, seine Schulzeit. Jeden Tag der Schule, bei seinen Eltern, im Elternhaus. Mit all seiner Unart, Ungehorsam und was er alles verbrochen hat. Das durchlebte er wieder. Aber er war einsam und verlassen. Und dann sah er Menschen, die er kannte. Sie erkannten ihn aber nicht und keiner nahm Notiz von ihm. Er war wie verloren und verdammt. Und dann kam er wieder aus diesem Tunnel und dann fiel er wieder. Dann fiel er. Und dann ging er in die nächsten, seine Universität, seine Studienzeit. Als junger Mann. Und so weiter. Erlebte er wieder, wie ein Mann, der ertrinkt und vor dem er zum letzten Mal verschwindet, sagen sie, kommt das ganze Leben wieder vor ihm. Und so war es bei ihm. Und dann fiel er wieder in die Grube weiter. Und dann hat er einige Jahre in Johannesburg verbracht, als nach seinem Studium. Und da lebte er die Zeit, die Jahre in Johannesburg. Es war fast wie der Tag des Gerichts. Da wird Gott mit uns durch unser ganzes Leben gehen. Welch ein Tag wird das sein? Ja, die Vergangenheit kann man nicht vergessen. Wir werden wieder vor Gottes Thron alles das neu durchgehen müssen und erleben. Es sei denn, dass wir Buße getan haben, gebeichtet haben, unsere Sünden bekannt haben und dass sie vergeben und vergessen sind im Blute des Lammes. Und so ging es. Er sagt, Elo, das war Hölle. Und dann kam es heraus und dann fürchtete er sich vor der nächsten Nacht. Er sagt, hoffentlich geschieht das nicht wieder mit mir. Hoffentlich brauche ich das nicht wieder durchzugehen und zu erleben. Aber dann kam die Finsternis und dann fiel er wieder. Nach 5 Tagen, er weiß nicht, wie lange es war, aber die Mutter sagt, es waren circa 5 Tage, öffnete er zum ersten seine Augen. Und er lag in der Intensivstation. Und als er die Augen öffnete, sah er die Krankenschwester bei seinen Füßen sitzen. Und da sagte, Krankenschwester, hat es je in der Geschichte einen Mann gegeben, der geboren ist mit dem Namen Jesus Christus? Sie schaut ihn an, sie sagt, ja. Sagte, Elo, das war das schönste Jahr, das ich je bis zu dem Punkt in meinem Leben, bis zu dem Zeitpunkt gehört hatte. Ihm kam das einfach in seine große Not, in seine Qual, in diesen verdammlichen Zustand und verlorenen Zustand. Sag nur, hat es je ein Mann gegeben mit dem Namen, der geboren ist, Jesus Christus? Er sagt, ja. Und dann sagte er, sag mir, kann der Mann mir meine Sünden vergeben und mich von meinen Sünden befreien. Und da war die Stille. Sagte ihm kein Wort. Kann der Mann mir meine Sünden vergeben? Kann er mich von den Sünden befreien? Und kann er mich heilen? Und da schrie die Krankenschwester, eine weiße Krankenschwester. Und er sagt, als er wartete und sie nichts sagte, plötzlich kam ein Ja vom Himmel. Und er sagt, das kam von Gott. Der sagte, ja, fürchte dich nicht. Was hörte, war er außer sich. Er wollte aus dem Bette springen. Und als die Krankenschwester merkte, dass ihm irgendetwas bewegt, da sagt sie, halt, ganz ruhig, ganz ruhig. Sie sind zwischen 92% und 96% gelähmt. Und er sagt, das war wie eine Bombe. Er hatte keine Ahnung, dass er gelähmt war. Er wusste das nicht. Und er sagt, das ist ihm fast zu viel geworden. In seine Not und hoffnungslosen Zustand, sagt er, was nützt es denn, dann kann ich sterben. Aber dann kam das Wort Gottes, das ihn tröstete. Ja, fürchte dich nicht. Wie gut Gott ist. Wie gut Gott ist. Da ist keiner so gut wie er. Vollkommen. Der wusste, was für ein Schlachter sein würde für ihn, so gelähmt zu sein. Und sagte, ja, ich kann dir vergeben, dich befreien, dich auch heilen. Aber fürchte dich nicht. Das war ihm zum Trost. 3 Wochen lang war er in der Intensivstation. 6 Monate lang hat er auf den Rücken gelegen. Aber Gott war ihm gnädig. Allmählich, allmählich wurde es immer etwas besser, bis er sitzen konnte im Bett. Und dann schließlich etwas gehen. Aber dann hatte er die schrecklichsten Schmerzen in seinem linken Arm. Und die stärksten Pillen konnten diesen Schmerz nicht töten. Und schließlich nahm er 30 Morphintabletten am Tag. Aber es half nichts. Der Arm, der brannte wie Feuer. Und er sagt dem Arzt, du, was von meinem Arm? Er sagt, sei zufrieden, dass du lebst, könntest du tot sein. Und dann, nach langer Zeit, sagt der Arzt, du musst wieder eine Operation haben. Er sagt, ich fürchte mich davor. Der Arzt sagt, der Frau und seine Mutter und Geschwistern, ich kann nichts garantieren, ich kann dabei sterben, kann vollkommen gelähmt werden. Aber die 2. Operation muss er haben. Und er sagte, ich habe den Mut nicht. Und dann ist sein Schulfreund zu ihm gekommen, der ihm von Gott sagte und er ihm sagte, du, ich habe keine Zeit an Gott zu denken. Ich bin zu beschäftigt. Aber wie verrückt wir doch sein können. Zu beschäftigt für Gott. Wir sollten doch alles liegen lassen, dass er der Erste ist. Und denken, wir sind zu beschäftigt. Und er sagte, du, da ist ein Missionar in Durban, bei Costa Sabantu. Ruf den an und lass den für dich beten. Es war ein Kampf. 2 Wochen lang hat es gedauert, bis er den Mut hatte, den Missionaren anzurufen. Und dann nach 2 Wochen rief er ihn an und was geschah, er konnte gleich mit ihm reden. Und er sagt zu dem Missionar, bete für mich. Ich stehe vor einer großen Operation. Die erste hat 8,5 Stunden genommen, Krebs in der Wirbelsäule, jetzt zum zweiten. Ich habe solche Schmerzen, dass ich fast verrückt werde im linken Arm. Kannst du nicht für mich beten? Der Missionar sagt, gut, hat denn für ihn gebetet. Und sagte, der Missionar wusste gar nicht, wie ernst das war. Der Herr wusste, wie ernst es war. Und dann ihm gesagt, du, wenn man zu Gott betet, dann antwortet Gott. Er weiß, er ist ein treuer Gott. Und er sagt, wer bittet, empfängt. Wer anklopft, wird aufgetan. Da musst du mit rechnen. Und das hat diesen Mann so neu belebt und neuen Mut gegeben, dass er mit großer Freude in Operationssaal gegangen ist. Ist operiert worden, die dauerte genauso lang wie die erste Operation. Ein Tag war er in der Intensivstation, den nächsten Tag war er raus und saß auf seinem Bett. Da kam dieser englische Arzt, der ein Rohrheide war, und sagt, du, ich habe noch nie so etwas erlebt in meinem Leben. Als ich das Messer nahm zu schneiden, kam etwas über mich. Und er sagt, das war Gott. Und Gott sagte, vor dem du beginnst, betest du. Er sagt, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt. Ich habe noch nie in meinem Leben an einen Gott gedacht. Können Sie sich vorstellen, dass einer der besten Ärzte Südafrikas, besten Chirurgen, noch nie an Gott gedacht hat? Er sagt, ich habe noch nie in meinem Leben gebetet. Seit Kindheit. Und ist nun ein berühmter, weltbekannter Arzt und hat noch nicht einmal gebetet. Und er sagt, da kam was über mich und sagt, nun betest du, vor dem du schneidest. Und er sagt, ich habe gebetet. Ich habe gesagt, oh Gott, help me. Gott, hilf mir. Steh mir bei, wenn ich nun operiere. Und als er mit gebetet hat, sagte, stand ein Mann neben ihm und nahm seine Hand und schnitt. Und operierte. Er sagt, ich habe geschaut, wie die Hand meine Hand gesteuert hat und geschnitten hat. Nach einem Tag war dieser Mann aus der Intensivstation und saß in seinem Bett. Der Arzt kam herein, war erschrocken, als er diesen Mann sah und sagt, wie ist das bloß möglich, was machst du? Er sagt, wir haben doch gebetet. Und der gottlose Arzt sagt, solches habe ich noch nie erlebt. Ist Gott nicht wunderbar, wie er wirken kann und wie er wirkt? Unter allen Schichten der Menschen, weiß, schwarz, englisch, Buren, was es auch ist, Solus, Posas. Und das ist etwas Ähnliches, wenn Gott wirkt. Erweckung, lieben Menschen, wer das einmal geschmeckt hat, kann nicht ohne gehen. Und wenn die ganze Welt gegen ihn geht und er sagt, ich gehe allein, lohnt es sich. Das lohnt sich. Ich bin lieber tot, als dass ich die Gegenwart Jesu nicht spüre und dass der mit mir Tag ein, Tag aus ist. Aber wenn er da wirkt, Menschen, die durchs Leben gehen ohne Gott, die verpassen das Schönste und das Beste. Himmel auf Erden. Und dieser Mann hat nicht lange genommen, war aus dem Bett und ging herum. Aber noch schwach. Und teilweise gelähmt. Aber hatte noch diese furchtbaren Schmerzen in seinem linken Arm. Und als der Arzt wiederkam, sagte er ihm, sagte er dem Arzt, ich will zu einer Missionsstation. in Natal bei Durban. Da sagte, was willst du denn da? Da sagte, ich will dorthin, um Gott zu danken für das, was er getan hat. Da sagte, gut, dann kannst du gehen. Dann rief er an und sagt, ich komme. Aber vor dem ich komme, schick einen großen Lastwagen, dass eine Fracht tonnenweise Müsli, kennt ihr ja, und so weiter holt. Und ein Mitarbeiter, der Arzt ist, der sagt, Elo, Onkel Elo, schick einen Lastwagen dahin. Der kann tonnenweise voll Müsli. Ich sage, nein, so unbeschämt, unverschämt bin ich nicht. Den Mut habe ich nicht. Das tue ich nicht. Rechnen Sie mal das aus, was das kostet. Ein Lastwagen, voll geladen damit. Nur eine kleine Tüte, schon 10 Rand. Ich sage, nein, das kann ich nicht. Ich schicke den einen eintönigen Wagen hin, einen kleinen, nur eine Tonne. Da sagte er dann, tu aber einen Anhänger daran. Ich sage, dann kannst du es tun, ich tue es nicht. Den Mut habe ich nicht. Dann ist er hin und nach einigen Tagen kam er zurück und war überladen mit diesen Sachen. Das ist schon von großem Wert. Und dann sagte er so, ich habe mit einem Mann in Johannesburg geschickt, dass er euch 2000 geschlachtete Hühner schickt. Ich habe gar nicht gewusst, dass das solche Menschen gibt in der Welt. Die nehmen nur Telefon, rufen eine Firma an, sendet so und so viel Käse, sendet so ein paar Tonnen Müsli und so weiter dahin. Habe ich gar nicht gewusst. Ich sagte, Mann, was für Menschen sind das? Uns gehört eben nicht. Er befiehlt einfach andere, das zu tun. Da sagte, wir schicken Menschen hier nach Bosnien, die Armen dazu. Er sagt, dies ist ein besseres Weg als da. Schickt es zur Missionsstation. Und dann kam er an. Hatte einen anderen Mann, der ihn begleitete, weil er noch zu schwach war, Koffer zu tragen. Und der musste ihn begleiten und musste ihm helfen, baden, waschen, Koffer packen. Und vor dem er weg abflog, spricht er mit seinem Arzt und sagt, soll ich das Rauchen aufgeben? Da sagt er, nein, gewiss nicht. Er sagt, ich fühle mich aber so beschmutzt nach jeder Zigarette, die ich geraucht habe. Ach, sagt der Arzt, und wenn du es auch aufgeben willst, du kannst es nicht aufgeben. Du bist ein Kettenraucher jahrelang. Und das Rauchen, das schadet dir nichts. Du hast ja 30 Morphintabletten jeden Tag genommen. Das Rauchen Kinderspiel. Das ist nicht Gift gegen das Gift, was du genommen hast. Er sagt, aber ich bin unglücklich. Ich fühle nach jeder Zigarette, als ob ich beschmutzt bin. Sagte, das überlasse ich dir, aber aufgeben kannst du es nicht. Und er sagt, als der Arzt weg ist, hat er gesagt, Herr Jesus, bitte hilf mir. Und was geschah? Er sagt, der Herr befreite ihn. Als er ankam mit dem anderen Mann, da sagt, es ist der vierte Tag, dass ich nicht rauche. Und dann waren es wie zwei kleine Babys, kleine Kinder, kleine Schuljungs. Dann sagten sie, jetzt der achte Tag, dass ich nicht rauche. Dann der neunte. Am zehnten Tag ging es ihm schon so gut, dass der Mann, der ihn begleitete, zurück ist nach Kapstadt. Er kam von Kapstadt. Und nachts war da ein kleiner Hund, der ist da weggelaufen, der zu dem Arzt gehört, der nebenan wohnt. Und dann ist er mit seiner Taschenlampe nachts herumgelaufen, nicht gegangen, gelaufen und hat diesen Hund gejagt, wollte den Hund fangen. So gut ging es ihm schon, nach 10 Tagen. Dann ist der Mann wieder zurück, er sagt, du kannst jetzt gehen, ich kann selber baden, mich selber waschen. anziehen, ist der Mann weg. Nach dem 14. Tag kommt er sich plötzlich an. Sagt er, ich habe was erlebt. Ich sage, ja, was? Er sagt, ich fühle so gut. Ich dachte, ich hole meinen Koffer von oben, vom Schrank, Kleiderschrank herunter, tat es. Und sagt, ich packe alles neu und frisch in meinen Koffer, holte das, die ganze Kleidung heraus. Und was fand er? Er fand drei Zigaretten in seinem Koffer. Einfach lose liegen. Die anderen hatte er ja weggeworfen. Ach, sagte, diese drei Zigaretten, die rauche ich denn noch. Er nimmt eine Zigarette und streichelt sie. Und man liebt es ja, in der Toilette zu rauchen. Ob das Instinkt ist, dass man weiß, das gehört zusammen? Vielleicht so. Geht er zur Toilette, Zigarette im Mund, zündet sie an und will rauchen, ziehen. Und er sagt, was geschieht, der liebe Gott, gib mir eine Urfeige, dass ich durch die Luft geflogen bin und in eine Badewanne gelandet. Er sagt, gleich fühlte, habe ich nichts gebrochen? Scheint nicht. Er sagt, zitternd bin ich aufgestanden. Aus der Badewanne gekrabbelt, die Zigarette aufgesucht, zur Toilette und hat sie ganz fein gemacht. Und dann Kette gezogen. Und dann ist er hin und hat die zwei anderen auch geholt. Und hat das auch getan. Er sagt, beinahe bin ich rückfällig geworden. Elo, bete mit mir, dass Gott mir das vergibt. Beinahe ist es dem Satan gelungen. Mich zurück. Er sagt, wie dankbar bin ich für die Urfeige, die Gott mir gegeben hat. Und da tat er Buße. Sagt, oh, da ist noch so vieles in mir, was nicht von Gott ist. Möge Gott mein Leben vollkommen verändern, dass ich umgestaltet werde in sein Bild. Sehen Sie, was geschieht? In einem neugeborenen Menschen ist das Verlangen, ich will so werden wie Gott, so wie er, so wie Jesus. Herr, hilf mir, alles das, was nicht von dir ist, nicht nach deinem Sinn, nimm das weg von mir. Und wenn Jesus mit uns ist, dann bewirkt er das. Und dann schafft er das in Menschenleben, die um uns herum sind. Ein kurzes Zeugnis von der rettenden und befreienden Gnade Gottes in einem Menschenleben, der unter den Höchsten war, aber keine Zeit für Gott hatte. Mein Bruder Friedel war diese Tage, ich sollte eine Beerdigung nehmen in Kapstadt. Und ich sagte, Friedel, ich kann nicht. Kannst du hingehen? Und dann ging er hin. Und dann hat dieser Mann ihn vom Flughafen geholt und wieder zurückgebracht. Und was uns erfreut, hat keine Furcht. Er redet mit den Reichsten, mit den Höchsten, mit den leitenden Männern Südafrikas, mit Juden, ungläubige Juden. Und gibt ihnen Zeugnis und erzählt ihnen, was Jesus Christus in seinem Leben geschafft hat. Solche Menschen brauchen wir. Sind Sie solch eine? Hat Jesus schon was in unserem Leben geschafft? Sind wir lebendige Zeugen Jesu Christi? Hat er unser Leben schon umgewandelt? Wenn nicht, dann sag ihm heute ja. Wir singen oft ein Lied in Deutsch, in Englisch, Französisch, Zulu, verschiedenen Sprachen. Ich sage ja. Gib Gott das Ja-Wort in Ihrem Leben. Sei nicht so töricht und solch ein Narr wie der Mensch, der sagte, ich habe keine Zeit für Gott. Gott muss der Erste sein, an erster Stelle, nicht die Frau.
Frau an zweiter Stelle, Gott an erste. Nicht sogar nicht der Mann an erster Stelle. Petrus sagte, Saphira, warum bist du eins geworden mit deinem Mann? Es ist Sünde, um mit dem Mann eins zu werden in etwas, was nicht stimmt. Gott muss in der Ehe der Erste sein. Dann wird die Frau dem Mann zum Segen und der Mann die Frau. Und bei Eltern muss Gott der Erste sein, nicht die Kinder. Sonst sind ihre Kinder ihr Untergang. Gott muss Nummer eins sein. Er ist der Erste, der Letzte, Alpha und Omega. A und O in unserem Leben. Ist er das in Ihrem Leben? Ist er das? Wenn er das nicht ist, gehen Sie nicht so aus diesem Raum, bevor Sie das in Ordnung gebracht haben. Und wenn das nicht ist, dann bekehren Sie sich. Und dann sagen Sie, nehmen Sie jetzt die Zeit und sagen, Gott, von jetzt ab, sei du mein A und O, der Erste und der Letzte. Warten Sie nicht, bis Sie eine Ohrfeige bekommen. Es hat genügt, dass er eine Ohrfeige bekommen hat. Warten Sie nicht, bis Sie einen Tumor haben. Er hat einen Tumor gehabt, das genügt uns. Bete nicht, oh Herr, lass das auch mit mir geschehen. Schlage mich. Wenn es schlägt, werden Sie verletzt sein. Und das ist schmerzhaft. Warten Sie nicht darauf und sagen, liebe Herr, es genügt, was ich gehört habe von den Menschen. Sei mir gnädig. Ich ergib mich dir. Ich sage ja. Ja, ein für alle Mal. Und wenn Sie ein seelsorgerliches Gespräch haben, dazu brauchen, hier sind die Menschen. Lasst uns beten. Wir danken dir für dein Wirken, Herr Jesus. Du hast nicht deine Jünger gesandt und hat gesagt, geht hin zu allen Nationen und bist in den Himmel geblieben und hast sie nur mit der Botschaft weitergeschickt. Du hast gesagt, ich selber werde mit euch sein. Und wir staunen über dich und beten dich an und hören und sehen deine Wunderwerke, die du schaffst in alle Welt. Du hast das mit dem Mann in Südafrika gemacht. Nun, Herr, greife auch ein bei uns. Uns ist die Frage gestellt worden, wie sieht's aus bei uns? Ist Gott der Erste und der Letzte, der Entscheidende? Oder ist unser Christentum nur eine halbe Sache? Ist es wirklich eine ganze Sache? O Herr, um deines Namens willen wirke, dass ein jeder, der diesen Raum verlässt, klare Sache gemacht hat. Und wenn es nach mir ginge, Herr, möchte ich sagen, möge doch keine diesen Raum verlassen, ohne dir das Ja-Wort gegeben zu haben. Dass du das niederschreiben kannst im Lebensbuch. Er und sie sagen Ja. Dass du auch dich offenbaren kannst in ihrem Leben, auch sie umgestalten. Und dass auch sie wahre Jünger Jesu sind, im wahren Sinne des Wortes Gottes. Amen.